Ja, guten Morgen von hier oben, hätte ich fast gesagt. Ich bin aber mitten unter euch. Das sagt nicht nur ich, sondern das sagt auch Jesus. Und der Heilige Geist ist in uns. Ich habe für euch eine kleine Geschichte, etwas mitgebracht. Die erste Folie bitte, genau. Und zwar, stellt euch vor, ihr seid in einem Konzertsaal. Ihr sitzt in einem riesigen Konzertsaal. Schaut euch das mal an auf dem Bild. Und auf der Bühne, das haben wir jetzt leider nicht, spielt ein weltberühmtes Orchester. Und alle Menschen haben die Augen geschlossen und sie genießen eine unsichtbare Welt von Tönen und Harmonien. Ich habe hier auch oft die Augen geschlossen, wenn gespielt wird. Das ist auch fast wie in einem Orchester. Und sie bewundern die Musiker für ihr Talent und ihre Hingabe. Stellt euch vor, neben euch sitzt ein professioneller Musiker. Wie erlebt er wohl das gleiche Konzert? Ich vermute, der Musiker erkennt Schwächen, die mir total verborgen sind. Eine Seite des Saiteninstruments ist vielleicht nicht richtig gestimmt. Und das Cello ist ganz, ganz leicht aus dem Takt. Die Posaune, die setzt einen Hauch zu spät ein. Der Musiker sieht aber nicht nur die Schwächen, sondern er genießt auch die Nuancen, die ich gar nicht wahrnehmen kann. Zum Beispiel ein unkonventioneller Wechsel der Tonart oder ein besonderes, kunstvolles Geigenarrangement. Man muss zur Welt der Profimusiker gehören, um diese Dinge wirklich zu erkennen. Für mich ändert sich das erst, wenn mich solch ein Profimusiker mit zu einem Konzert begleitet, wenn er mich auf solche Sachen aufmerksam macht, auf die Feinheiten und wenn er mich einführt in die Welt der Musik. Und dann bekomme ich auch einen neuen Sinn für Musik. Und die gleiche Situation wie vorher hat nun eine ganz tiefere, eine wahre Bedeutung. Ein bisschen so, als würde ein Blinder beginnen zu sehen. Und Jesus hat einmal so etwas Ähnliches gesagt. Oder genau, er hat einmal gesagt, so ähnlich ist es mit allem, was mit Gott zu tun hat. Die Jünger lebten 3 Jahre lang mit Jesus zusammen. Sie haben die gleichen Situationen erlebt. Und sie haben immer wieder festgestellt, dass Jesus Dinge gesehen hat, die sie nicht gesehen haben. Dass Jesus ganz anders auf Dinge reagiert hat, wie sie reagiert hätten. Und er hat Dinge getan, auf die sie niemals gekommen wären. Jesus konfrontierte Menschen, wo die Jünger diese Menschen vielleicht hofiert haben. Jesus tröstete Menschen, wo die Jünger verurteilten. Jesus betet, wo die Jünger vielleicht die Ärmel hochkrempeln. Und Jesus bezieht die übernatürliche Kraft Gottes in sein Handeln mit ein, wo die Jünger längst am Ende des Menschenmöglichen sind. Teilweise in manchen Situationen wirklich ein Gegensatz. Und ich möchte mit euch heute einmal eintauchen und anschauen, wie Jesus überhaupt den Heiligen Geist angekündigt hat. Wann das war, warum das so war und was das gebracht hat. Er hat den Heiligen Geist angekündigt in der letzten Nacht, bevor er verraten und verhaftet wurde. Im Johannesevangelium kündigt er das mehrfach, immer wieder an verschiedenen Stellen. Und da bezeichnet er den Heiligen Geist als den, der in die Wahrheit führt, als den Ratgeber, den Beistand, als den Tröster und den Helfer. Und ich habe mir eine Stelle herausgesucht, wo ich finde, das Wirken des Heiligen Geistes, wo das so richtig schön kompakt beschrieben wird. In Johannes 16, Verse 4 bis 13. Dies aber habe ich zu euch geredet, damit ihr, wenn ihr die Stunde gekommen ist, euch daran erinnert, dass ich es euch gesagt habe. Dies aber habe ich euch von Anfang an nicht gesagt, weil ich bei euch war. Jetzt aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat, und niemand von euch fragt mich, wohin gehst du? Sondern weil ich dies zu euch geredet habe, hat Traurigkeit euer Herz erfüllt. Doch ich sage euch die Wahrheit. Es ist euch nützlich, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben, von Gerechtigkeit aber, weil ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Von Gericht aber, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus euch selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden. Und das Kommende wird er euch verkündigen. Ich habe das gelesen und dachte, hoppla, da ist was ganz spannend. Das sagt er, bevor er geht, bevor er überhaupt verraten wird, bevor er stirbt, bevor er wieder aufersteht. Also zu einem Zeitpunkt, wo für die Jünger ja eigentlich noch alles in Ordnung ist. Die wissen noch gar nicht, was passiert. Und ich fand es spannend, dass er gesagt hat, ich habe euch das nicht früher gesagt, ich hätte fast gesagt noch früher gesagt, weil ich bei euch war. War ja alles klar, er war ja da, er konnte alles erklären. Und dann der zweite Vers 7, es ist nützlich für euch, es ist gut für euch, es ist das Beste für euch, wenn ich gehe, weil dann der Beistand zu euch kommt. Und der dritte Punkt dabei, Vers 12, ich hätte euch noch vieles zu erzählen, aber das könnt ihr jetzt nicht tragen, das könnt ihr jetzt nicht ertragen. Das würde euch einfach überfordern. Faszinierend, oder? Er sagt dies zu Männern, mit denen er wirklich 3 Jahre lang unterwegs ist. Jede Situation haben sie mitbekommen. Alles, was passierte. Und er sagt ihnen tatsächlich, okay, jetzt bin ich bei euch, jetzt kann ich euch alles erklären, aber wenn ich nicht mehr da bin, dann bekommt ihr dafür den Beistand. Er konnte sie lehren, wie sie mit Situationen umgehen sollen. Aber ich glaube, er hatte so ein bisschen Bedenken, was passiert, wenn er nicht mehr da ist. Jesus wusste immer das Rechte. Und er wusste, was er tut, weil er tat das, was er den Vater tun sah. Und dann blieben die Jünger alleine zurück. Und das klang schon so schön an, sie waren traurig und eigentlich kraftlos. Und ich fand es total interessant, dass Jesus in der Apostelgeschichte 1, Vers 4 sagt: Und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr von mir gehört habt. Er sollte auf den Heiligen Geist, sie sollten auf den Heiligen Geist warten. Er befahl ihnen das fast. Ihr bleibt jetzt da, wo ihr seid. Ihr rührt euch nicht einen Fleck weg. Die hatten sowieso keine Kraft und Energie dafür. Aber was wäre wohl passiert, wenn sie in solch einer Situation rausgegangen wären? Sie sollten nicht versuchen, irgendwelche großen Taten zu vollbringen, ohne Gottes Kraft vorher bekommen zu haben. Er wusste genau, sie brauchten das. Außerdem würden sie vielleicht reagieren mit ihrer alten Natur, mit ihrer sündigen Natur. Etwas, was nicht unbedingt dem Willen Gottes entsprach. Und dabei erinnere ich mich an zwei Begebenheiten aus der Bibel in der Zeit, wo Jesus bei ihnen war. Markus 13, Vers 13. Und sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrührte. Die Jünger aber fuhren sie an. Als aber Jesus es sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen: Lasst die Kinder zu mir kommen, wehrt ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Die Jünger waren der Meinung, die stören da, die müssen weg. Die will ich da jetzt nicht haben. Jesus will das erzählen, die Erwachsenen wollen zuhören und dann kommen auf einmal diese ganzen Kinder daher. Nein, das war nicht das, was Jesus wollte. Das ist nicht das, was Gott will. Jesus war es wichtig, dass die Kinder zu ihm kamen und er rief sie und er segnete sie. Dann gibt es noch eine zweite Stelle, die finde ich echt krass. Und zwar eine Begebenheit, als sie auf dem Rückweg nach Jerusalem waren. Und Jesus schickte Boten voraus, die eine Unterkunft in Samarien vorbereiten sollten. Aber sie wurden von allen abgewiesen, weil die Leute wussten, dass Jesus auf dem direkten Weg nach Jerusalem ist. Sie versprachen sich nichts davon. Das steht in Lukas 9, Vers 52 folgende. Und sie nahmen ihn nicht auf, weil er entschlossen war, nach Jerusalem zu gehen. Als aber seine Jünger Jakobus und Johannes das sahen, sprachen sie: Herr, willst du, dass wir sagen, dass Feuer vom Himmel herabfallen und sie verzehren soll? Er, Jesus, aber wandte sich ab und schalt sie. Irre. Oder? Wie haben die Jünger gehandelt? Wie ein Mensch. Wie ein Mensch, dem etwas fehlt. Der Heilige Geist. Derjenige, der die Richtschnur ist. Sie sahen nur, Jesus wird abgelehnt. Das war für sie ganz schlimm. Und in ihrer Wut und in ihrem Zorn wollten sie sie vernichten. Gibt es das heute? Gibt es solche Situationen, wo es mir vielleicht auch so geht, dass ich so zornig und wütend bin, dass ich so etwas äußere? Sie wollten nach ihrer Natur handeln, Aber auch hier entsprach es nicht dem Willen Jesu, dem Willen Gottes. Für mich ist es eine Ermahnung an dieser Stelle, nicht vorschnell aus meiner alten Natur heraus zu reagieren, sondern immer wieder den Heiligen Geist zu bitten, mir den Willen des Vaters zu offenbaren. Wir dürfen zornig sein, wir dürfen wütend sein, aber wir müssen schauen, was wir damit machen. Und man könnte ja sagen, oder manche sagen dann, wieso soll ich nach dem Heiligen Geist den fragen? Ich habe doch den Heiligen Geist in mir. Ja, ich habe den Heiligen Geist in mir. Aber unsere alte Natur versucht immer wieder durchzubrechen. Der Feind versucht immer wieder einen Fuß dort hineinzubekommen. Und besonders dann, wenn solche starken Gefühle wie Zorn, Wut, Angst involviert sind, reagieren wir aus dem Fleisch und nicht aus dem Geist. Die Jünger hatten zu diesem Zeitpunkt den Heiligen Geist noch nicht, als sie mit Jesus unterwegs waren. Und deshalb war es wichtig, dass Jesus sie korrigierte, dass Jesus sie lehrte. Ich fand dann noch ganz interessant, dass Jesus dann ja auch sagt, es ist gut, es ist das Beste für euch, wenn ich gehe. Ich glaube nicht, dass die Jünger das in dem Moment gedacht haben. Die waren traurig, die waren vielleicht ängstlich, die wussten nicht, was sie tun sollten, wenn ihr Lehrer nicht mehr da ist. Ja, so war es auch. Und deshalb kündigte Jesus damals den Heiligen Geist an. Aber ich glaube auch, dass die Jünger das damals noch nicht wirklich so verstanden haben. Viele denken ja auch immer, Mensch, wieso haben die eigentlich nicht mehr geglaubt, als Jesus da war? Ja? All diese Geschichten, die passiert sind, es ist doch viel besser, Jesus direkt zu haben, alles mitzubekommen, auch die Wunder zu sehen und dann kann ich glauben. Stimmt das? Wenn ich etwas sehe, kann ich dann besser glauben, als wenn nicht? Ja, prinzipiell schon. Aber da ist so ein kleiner Krux drin. Weil wenn wir im Alten Testament mal schauen, ein Großteil des Volkes der Juden, die nicht an Jesus glaubten, obwohl sie so viele Zeichen und Wunder miterlebt haben, glaubten sie nicht. Das Sehen ist kein Garant für den Glauben. Vielleicht für eine kurze Zeit. Aber ganz viele fallen dann wieder ab vom Glauben, weil es kein richtiger Glauben ist. Es ist eigentlich eher ein Ich sehe es. Schauen wir weiter in den Bibeltext oder nochmal zurück, wo es steht. Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben, von Gerechtigkeit aber, weil ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Von Gericht aber, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Der Heilige Geist überführt von Sünde. Ist uns eigentlich klar. Aber was bedeutet das wirklich? Ist es das, wenn ich etwas falsch gemacht habe, dass ich Schuldgefühle habe, dass ich ein Schamgefühl habe über diese Sünde? Solche Gefühle hat jeder. Manchmal ist es auch so, dass ich ein Gefühl der Beklemmung habe oder Angst habe, bestraft zu werden. Ja, das Gefühl kennen wir. Das ist aber nicht alles. Dass wir wissen, was richtig und was falsch ist, dass wir die Lehren der Sünde in der Heiligen Schrift in- und auswendig kennen. Ja, das ist aber auch noch nicht alles. Viele kennen diese Stellen und wissen auch, dass der Lohn der Sünde der Tod ist, so steht es in der Bibel, aber sie sündigen weiter. Ja, aber was ist es dann, dieses Überführen? Dieses Wort Überführen kommt aus dem griechischen Wort elentio und das bedeutet so viel wie jemanden von der Wahrheit überzeugen, jemanden anklagen, entkräften, einen Zeugen ins Kreuzverhör nehmen. Der Heilige Geist fungiert als Ankläger, der das Böse aufdeckt. Er entkräftet den Übeltäter und überzeugt den Menschen von der Wahrheit. Und ich finde, da ist dieser Punkt, er überführt zur Wahrheit, von Sünde zur Wahrheit, von dem Bösen zum Guten. Ja, raus aus dem Schlechten, aus der Dunkelheit, hin in das Licht. Das Licht kommt in die Sünde hinein. Und die Menschen, die überführt werden, ich fand das interessant, diesen Begriff, der irgendwo fiel, als ich da so einiges nachlas, das blanke Gefühl von Widerlichkeit gegenüber der Sünde. Habt ihr schon mal so ein Gefühl gehabt, dass ihr gesagt habt, das geht gar nicht, das ist ja so eklig, was da abgeht? Also wenn ich so manchmal so an die Kriege denke und was da so ist, dann denke ich das auch. Aber das Wichtigste ist, dass wir vom Heiligen Geist nicht nur überführt werden, sondern dass er uns auch zur Buße bringt. Ohne diesen Schritt würden wir in dieser Sünde feststecken. Aber wir dürfen Buße tun. Wir dürfen umkehren und zurückkehren. Die größte Sünde ist nicht Mord oder Ehebruch oder Habgier. Die größte Sünde ist, wenn man nicht an Jesus glaubt. Und Jesus sagt dies ganz eindeutig in Johannes 3,18. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Und ich glaube, der Feind versucht immer wieder, dass wir nicht überführt werden vom Heiligen Geist. Warum? Weil wir dann Buße tun und umkehren. Aber das möchte er nicht. Er möchte uns verurteilen. Er möchte uns diese Schuld aufladen, diese Schuldgefühle. Und dann sind wir gefangen in der Sünde. Aber wofür ist Jesus gekommen? Um uns frei zu machen von dieser Sünde. Denn er hat schon unsere Schuld bezahlt. Die Gerechtigkeit der Menschen ist mangelhaft. Irgendwo steht in der Bibel auch, sie ist befleckt. Aber wir unterwerfen uns immer wieder dieser Gerechtigkeit. Und in Matthäus 5,20 steht, denn ich sage euch, wenn euer Leben der Gerechtigkeit Gottes nicht besser entspricht, als das der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr mit Sicherheit nicht ins Himmelreich kommen. Der Heilige Geist überführt von Gerechtigkeit. Durch uns als Nachfolger, weil wir den Heiligen Geist in uns tragen, soll auch die Welt die Gerechtigkeit Gottes sehen. Aber wenn wir uns immer wieder der Gerechtigkeit der Menschen, der Welt unterstellen, können die anderen das nicht sehen. Und jetzt kommen wir zum Letzten, zu der Überführung vom Gericht. Das Gericht Gottes hat den Feind, Teufel, schon gerichtet und auch die Welt. Und es ist ja nur noch eine Frage der Zeit, bis das Gericht vollzogen ist. Der Heilige Geist rückt alles ins rechte Licht. Und durch ihn sehen wir, wie die Welt wirklich ist. Wenn wir uns anschauen, was mit Jesus passierte. Jesus wurde vor Gericht gestellt. Sie haben ihn als Besessenen, einen Lügner, als einen Gotteslästerer verurteilt. Das kam nicht wirklich direkt von den Menschen, das war ihre menschliche Natur, der Feind. Und sie haben ihn verurteilt. Aber Gott hat ihn, weil er gerecht war, zu sich gerufen. Das ist keine Niederlage für uns, sondern ein Sieg. Der Sieg über Hölle und Tod. Es ist wichtig, dass wir uns immer wieder an den Maßstäben der Bibel ausrichten und in bestimmten Situationen auch vom Heiligen Geist überführen lassen. Leute, das ist nicht einfach, ich sag's euch. Es gibt heute ganz viele Situationen, wo ich mir auch nicht sicher bin, wie darf ich handeln? Was darf ich überhaupt denken und fühlen? Schwierig. Dann heißt es, als Christ darfst du nicht zornig sein. Als Christ darfst du nicht jenes machen. Als Christ darfst du nicht. Das hört sich alles schön gut an. Aber wie kriege ich meine Gefühle da in den Griff? Gefühle in den Griff zu kriegen, ist relativ schwierig. Und diese Gefühle sind ein starker Motivator. Und dann sollten wir überlegen, welche Motivation habe ich wirklich? Meine Gefühle, die aus dem Fleisch kommen? Oder schaue ich mal auf den Geist in mir? Der hat nämlich eine ganz andere Motivation. Welche Motivation hat der Heilige Geist? Er möchte uns näher zu Gott führen. Er möchte, dass unsere Beziehung zu Gott in Ordnung ist, dass wir nah dran sind, dass es uns gut geht, dass wir alles in der Liebe sehen. Und dann kann ich noch ganz vieles aufzählen, aber ich glaube, ihr wisst das auch. Aber darf ich denn dann solche Gefühle haben? Natürlich darf ich solche Gefühle haben. Aber die Frage ist, was mache ich dann damit? Darf ich meinem Zorn freien Lauf lassen? Nein. Darf ich nicht? Darf ich andere deshalb, vielleicht auch weil ich Angst habe, abwehren, verletzen und anbrüllen? Nein, sollten wir nicht tun. Aber genau das würde ich gerne tun. Aber dann sind wir wieder im Fleisch und machen das, was alle machen. Wie können wir ein Zeichen setzen und anders sein, wenn wir genauso handeln wie die Welt? Nicht. Und mir sind ein paar Dinge ganz wichtig und bewusst geworden, was ich machen kann. Ich kann mich an den Maßstäben Jesu orientieren und den Heiligen Geist immer wieder um Rat bitten, weil der hat den Maßstab Gottes. Ich brauche und kann auch nicht niemanden verurteilen oder rächen, weil Gott der Richter ist und er dieses schon für mich getan hat. Und das wird noch vollstreckt, das Urteil. Aber ich brauche mich nicht darum kümmern. Das ist nicht meins. Und ich kann mich auch gar nicht darum kümmern. Wenn er an die Geschichte von Jesus mit der Ehebrecherin denkt, da sagt Jesus auch, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Ich nehme keinen Stein in die Hand. Ich brauche keine Angst haben. Das finde ich auch ganz wichtig, weil das ist eine Sicherheit für mich. Weil ich von Gott beschützt werde. Gott ist immer bei mir, er geht mit mir dadurch. Ich brauche mich nicht mit Zorn, Angst beladen und so mich selbst wieder in der Sünde verstricken. Und dann bin ich wieder in dem Gefängnis und bin nicht frei. Und ich kann Vergebung aussprechen, weil Gott mir auch schon vergeben hat. Und Jesus für meine Schuld bezahlt hat. Für mich ist so dieser Schlusssatz, ich brauche den Heiligen Geist, damit er mich führt in den ganzen Verwirrungen, die in der Welt sind. Und ich danke Gott und ich danke Jesus, dass ich diesen Heiligen Geist in mir haben darf. Und ich möchte ihm immer mehr Raum geben, damit ich Jesus ähnlicher werde und damit ich dem Vater immer näher komme. Und wenn ich mir das alles anschaue, ist es ein totaler Gegensatz, das Negative in der Welt und wie wir als Menschen auch darauf reagieren und die Liebe, die Gnade, die Güte Gottes und wie er reagieren würde und was sein Wille ist. Uns muss immer klar sein, Gott hat uns geschaffen als sein Gegenüber. Er hat uns geschaffen, weil er Gemeinschaft mit uns wollte. Dann ist alles schiefgegangen. Aber trotzdem hält er daran fest, dass wir seine Kinder sind und dass er uns liebt. Amen.